Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe August 2020.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, mit Christiane Ostermeier,
Bente Höftein
und Paula Thelen.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
die Corona-Krise. Der BVN lockert sich aus dem Lockdown. Beratungsangebot Blickpunkt Auge nimmt wieder Arbeit auf. Und Fachgruppe Bildung und Beruf, es kommt wieder Leben auf.
Mehr dazu in dieser Ausgabe. Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Die Corona-Krise hält die Menschen seit bald einem Vierteljahr gefangen. Dennoch sucht sich das Leben einen Ausweg. Nach dem kompletten Lockdown soll sich nun manches lockern. Gerd Schwesig ist Beauftragter für Hilfsmittel und Audiodeskription beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN. Gleichzeitig ist er Koordinator der Beratungsstelle der Marke Blickpunkt Auge. Nun soll er für den Verband einen Weg aus den harten und einschneidenden Maßnahmen des Lockdowns finden und beschreiben. Ihr BVN-Radio hat für Sie bei ihm nach persönlichen Eindrücken aus der Pandemiezeit und dem Weg in die Zukunft rund um die Aktivitäten des Verbandes nachgefragt.
Herr Schwesig, wie sind Sie denn bisher durch die Pandemie gekommen?
Persönlich bin ich gesund geblieben, am Anfang sehr vorsichtig, bin im Homeoffice geblieben, bin nicht mehr so viel rausgegangen, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass das Abstandhalten eines der größten Probleme gerade für blinde Menschen ist. Und nachdem ich dann dem einen oder anderen zu nahe gekommen bin, habe ich mir dann andere Strategien überlegt und habe das Stadtbahnfahren sein lassen, bin mehr zu Fuß gegangen. Inzwischen hat man sich dran gewöhnt, es hat sich einiges normalisiert, aber es hat sich schon verändert.
Was hören Sie denn so von den Blinden und Sehbehinderten? Stichworte wären vielleicht Beratungsbedarf, Vereinsamung, Depression, Ängste.
Ja, wir haben ja auch als BVN reagieren müssen, haben Beratungsstellen geschlossen und haben Notberatung am Telefon entwickelt, haben Telefonketten entwickelt, waren also zu jeder Zeit eigentlich da, haben Unterstützungssysteme in ganz Niedersachsen recherchiert und diese den Mitgliedern bekannt gemacht, sodass, wenn sie zu Hause bleiben wollten oder mussten, eben auch wussten, wer in ihrer Gegend denn für sie einkaufen gehen kann, welche Telefone es gibt, die man anrufen kann, um seelsorgerisch oder auch psychologisch sich beraten zu lassen. Dann kamen unsere Beratungsstellen ja zurück und wir lassen Beratung auch nach Vereinbarung wieder zu. Und da merken wir schon, dass das schon eine besondere Zeit war. Sicherlich auch für ältere Menschen, die insbesondere aufgefordert waren, zu Hause zu bleiben. Und ich habe viel erlebt, Dinge, die mir auch wehgetan haben. Wir haben ja auch die Prosenis-Einrichtungen. Dort habe ich gehört von Menschen ohne Angehörige, die über Wochen und Monate eben gar nicht besucht werden konnten. So ging es auch Mitgliedern. Soweit wir wissen, sind alle Mitglieder gesund geblieben. Aber Folgen hat das natürlich für unsere Mitglieder genauso wie für die Menschen in der Gesellschaft. Die warten schon jetzt sehr darauf, dass sie diese Angebote, die digitalisierte Selbsthilfe, nenne ich sie mal, dass sie die annehmen können oder dass sie vielleicht sogar wieder zum ein oder anderen Treffen kommen können.
Kommen wir mal zum Thema Hilfsmittel. Hat sich denn in den Bedürfnissen der Blinden und Sehbehinderten im Laufe der Corona-Pandemie etwas geändert? Mehr Digitales, mehr Auditives, Kommunikationsangebote?
Das ist die digitalisierte Selbsthilfe. Das können eben Videochats, Zoom-Konferenzen oder eben Telefonkonferenzen sein. Also diese auditiven Geschichten können von den meisten Mitgliedern auch problemlos angenommen werden. Telefonbenutzung klappt in den allermeisten Fällen ja eben noch. Aber schon, wenn wir jetzt von Tablets sprechen und von Apps sprechen, die man nutzen kann oder soll, um jetzt an Technikgesprächskreisen teilzunehmen, da gibt es sicherlich die, die affin sind und die das auch tun und können. Aber gerade bei unserer Klientel müssen wir eben aufpassen, dass das Angebote sind, die technisch von unseren Menschen auch nutzbar sind. Also das bedeutet, wir müssen gucken, sind diese Angebote barrierefrei? Gerade in einer sich immer mehr digitalisierten Welt passiert das, was wir schon geahnt haben, dass das alles nur voranschreiten darauf, wenn es auch barrierefrei passiert. Und da sind doch einige Probleme aufgetaucht, dass das ein oder andere Tool eben nicht barrierefrei ist. Das heißt also, da einfach die richtigen Dinge finden, die auch nutzbar sind. Für manche Menschen, das ist mir gerade erst aufgefallen, ein Hilfsmittel, das ist die sogenannte Fledermaus. Durch Ultraschall misst es den Abstand zu anderen Menschen oder Gegenständen. Und da kann man natürlich den Abstand halten. Ansonsten mobil zu sein, ist dort, wo Abstand geboten ist, schwierig für Blinde. Denn das ist auch aufgefallen, diese Markierungen auf dem Boden, die vor Kassen signalisieren, bis hierhin und dann Stopp, oder die Hinweise, wie viele Leute eine Filiale jetzt betreten dürfen, die sind ja alle nur visuell gemacht worden. Das sind eben neue Hindernisse, die ja auch gar nicht durch Hilfsmittel oder Ähnliches überwunden werden können.
Nach ein paar Takten Musik hören Sie den zweiten Teil des Gespräches mit Gerd Schwesig. Thema unter anderem: Der BVN lockert sich für Sie und das haben Sie davon.
Sie haben ja gerade für den Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen ein Konzept des Öffnens miterarbeitet. Vielleicht ein paar Schlaglichter.
Beratung war ja etwas, was wir schon im Mai wieder umsetzen wollten. Das heißt, Augenerkrankungen schreiten dennoch vor. Und das heißt, wir wollten einfach verhindern, dass gerade bei einer AMD zum Beispiel, wo ja jede Woche zählt, die Leute erblinden, weil sie auf einmal ohne Rad sind. Und deswegen haben wir ein Hygienekonzept entwickelt. Das bedeutet eben, Ratsuchende müssen sich vorher anmelden, können dann zu diesem Termin kommen. Man trifft sich dann auf Abstand. Es gibt so Trennscheiben aus Plexiglas, die Desinfektion für Flächen und Hände. Es werden Mund-Nasen-Schutz getragen. Ab Ende Juli werden eben auch gewisse Selbsthilfe Gruppenangebote wieder stattfinden können, unter den Voraussetzungen, dass man beim Treffen den Abstand einhält, dass man ein Hygienekonzept hat, dass man Kontakte nachvollziehbar festhält. Unsere Sportangebote können wieder starten. Vieles ist auf der Wiese machbar, Gymnastik mit Abstand, aber ein wesentlicher Sport für Blinde ist ja zum Beispiel das Tandemfahren. Das ist wieder zulässig, weil im Breitensport auch Ruderern wieder zugestanden wird, in einen Zweier- oder Vierer zu steigen. Wir werden bis auf Weiteres erstmal größere Versammlungen und Veranstaltungen des BVN landesweit, weil Sie den Bereich Kultur und Freizeit ansprachen, nicht durchführen. Wir haben uns darauf verständigt, dass in diesem Jahr leider Sommerfeste und Weihnachtsfeiern abgesagt werden und dass nicht notwendige Mitgliederversammlungen auch erstmal nicht stattfinden.
Das beliebte Grünkohlessen als Treffmöglichkeit, Klönschnack, soziales Miteinander. Wird es denn dieses oder aber auch Bezirksgruppentreffen, Selbsthilfegruppentreffen geben?
Wenn der Veranstalter, der das Grünkohlessen umsetzt, ein Hygienekonzept hat und das auch dann für die Blinden Gäste im Lokal einhaltbar und umsetzbar ist, dann ist sicherlich auch an so etwas wieder zu denken. Selbsthilfegruppen ja, also sicherlich wird die Anzahl derer, die dazu kommen können, immer abhängig davon sein, welchen Raum wir finden, damit der nötige Abstand eingehalten werden kann. Wenn ein Raum gefunden wird, der groß genug ist, dann können sich natürlich auch wieder 20, 30 Menschen im Rahmen einer Selbsthilfegruppe treffen.
Welche Konsequenzen ziehen Sie für die Zukunft und den Mitgliedern wieder mehr Sicherheit und Zuversicht geben zu können?
Das Thema Zuversicht und Sicherheit ist ja eines für unsere Mitglieder, was wir als Beratung des BVNs ja kennen. Auch, glaube ich, sehbehinderte Menschen, blinde Menschen wissen, dass wir in einer besonderen Zeit leben, dass wir uns sicherlich alle wünschen, dass diese Zeit auch so schnell wie es geht wieder vorbeigehen mag und dass wir vielleicht auch mit Einschränkungen in dieser Zeit leben müssen. Also diese besondere Zeit schränkt ja auch Menschen ohne Behinderung ein. Und es gilt eben als Verband, es gilt für unsere Beratungsstellen, dafür Sorge zu tragen, dass es keine Einschränkung für Menschen gibt, nur weil sie in dieser Zeit blind oder sehbehindert sind. Daran wollen wir arbeiten. Das heißt, dass die Angebote, die in Ergänzung jetzt geschaffen werden, auch nutzbar sind. Und es gilt auch, dass wir als Verband, als Vertreterinnen und Vertreter für unsere Mitglieder auch immer wieder daran erinnern, es gibt etwas anderes und das ist eben die Teilhabe von Menschen mit Behinderung, dass die Inklusion und Teilhabe eben zum Beispiel keinen Rückschlag erleidet, denn das wäre dann eben dauerhaft eine fühlbare Konsequenz unserer Mitglieder.
Sie haben ja jüngst im NDR Niedersachsen-Journal einen Tag mit einer Redakteurin erlebt, die Sie begleitet hat. Wie fanden Sie das persönlich und wie war denn generell das Medieninteresse an Fragen rund um Blindheit und Sehbehinderung in Zeiten der Pandemie?
Das Interesse der Medien kam erst relativ spät. Ich glaube, dass durch Aktivitäten, die wir zum 6.6., dem Tag der Sehbehinderten, gehabt haben, dann so ein bisschen die Medien aufmerksam wurden, dass in dieser besonderen Zeit vielleicht gerade auch für blinde Menschen das Abstandsgebot zum Beispiel eine besondere Herausforderung darstellt. Und dann habe ich ein bisschen mehr Medieninteresse gespürt. Jetzt eben auch im NDR, wo ich einen Beitrag habe mit begleiten dürfen. Das hat mir Spaß gemacht. Das war ein sehr engagiertes Team und hat mir eben aber auch nochmal deutlich gemacht, dass genau die Dinge, die wir zeigen wollten, wie findet man eigentlich das Ende einer Schlange? Was sind also diese Probleme für uns? Das ist, glaube ich, ganz gut dabei rübergekommen.
Herr Schwesig, das BVN-Radio dankt für das Gespräch.
Der Beauftragte für Hilfsmittel und Audiodeskription beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN, sowie Koordinator der Beratungsstelle der Marke Blick.Auge, Gerd Schwesig.
Mehr zu allen derzeitigen Angeboten des BVN erfahren Sie in den Regionalvereinen bei Ihnen vor Ort sowie im BVN in Hannover.
Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040, außerdem im Internet unter www.blindenverband.de.
Im Westen des Landes Niedersachsen liegt Lingen. In der schönen Stadt an der Ems hatte, hoffnungsvoll, gegen Ende Februar die unabhängige Beratungsstelle Blick.Auge die Tore für alle Ratsuchenden eröffnet. In der Kontakt- und Beratungsstelle COPS in der Waldstraße hieß es Tür auf und dann infolge der Corona-Pandemie kurz darauf wieder Tür zu. Doch nun geht's wieder los. Haben Sie im Westen von Niedersachsen ein Augenproblem? Dann haben Sie nun wieder eine Adresse für Rat, Tat und Hilfe.
Wenn's mit dem Sehen nicht mehr richtig rund läuft, geht man, na klar, zum Augenarzt. Dort erhält man dann eine Diagnose und mit Glück auch die Therapie für besseres Sehen. Doch manchem droht, oft durch Krankheit oder im Alter, auch ein stetes Verschlechtern des Augenlichts bis hin zum Sehverlust. Und hier setzt die unabhängige Beratung Blick.Auge an. Was kann man tun? Wie geht es weiter? Betroffene helfen hier, geschult und eigens qualifiziert. So wie Thomas Dust. Infolge der Augenkrankheit Retinitis pigmentosa hat der Mitsechziger nur noch ein Restsehvermögen von ca. 2%. Dennoch steht er aktiv mitten im Leben. Dust leitet in Lingen bereits zwei Selbsthilfegruppen blinder oder sehbehinderter Menschen und hat sich darüber hinaus zum Blickpunkt-Auge-Berater ausbilden lassen.
Ja, weil ich Spaß an dem Job habe. Ich sehe auch, wenn ich Leute beraten habe, dass es denen anschließend besser geht, dass die wieder einen Sinn in ihrem Leben sehen.
Der ehrenamtliche Berater weiß, wovon er spricht. Da draußen gibt es durchaus krasse Fälle.
Ich habe auch Leute dabei, die durch eine Hirnhautentzündung von heute auf morgen erblindet sind. Die fallen natürlich in ein ganz tiefes Loch. Und die da wieder herauszuholen, da gehört schon Arbeit dazu, die nicht von heute auf morgen zu erledigen ist.
Bislang hat Dust Augenpatienten bei sich zu Hause im Wintergarten beraten. Mit Ende Februar hat Blick.Auge in der Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen in Lingen COPS eine feste Adresse. Gerd Schwesig ist Koordinator des Blickpunkt-Auge-Beratungsangebotes beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Er unterstreicht die Notwendigkeit der Blickpunkt-Auge-Beratungsstellen gerade auch in der Fläche. Nah bei den Leuten.
Wir eröffnen jetzt hier in Niedersachsen die 7. ehrenamtlich besetzte Beratungsstelle in Räumen Dritter. Wir sind ja als Verband schon ganz gut unterwegs mit unseren hauptamtlich besetzten regionalen Beratungsstellen. Und die Blickpunkt-Auge-Berater im Ehrenamt sollen ja diese Beratungsstellen ergänzen, indem die Beratung von Augenpatienten in die Fläche geht. Also das Problem für viele Menschen, die mit dem schlechteren Sehen ja auch ein Einbußen ihrer Mobilität erleben, ist ja, dass sie in einem Flächenland wie Niedersachsen eben nicht mehr den nächsten regionalen Verein in Osnabrück Osnabrück erreichen können. Und da ist es eben sehr hilfreich, dass wir hier jetzt in Lingen mit Thomas Dust einen Berater haben, der sozusagen alle Ratsuchenden hier direkt abholt und es nicht mehr nötig ist, dass sie extra nach Osnabrück kommen müssen. Und dass wir das auch noch kostenlos jetzt hier in den Räumlichkeiten der COPS im Emsland tun können, ist natürlich wunderbar. Und in dieser Weise auch schon das dritte Mal der Fall. Das Gleiche dürfen wir auch noch in Papenburg auf diese Weise tun und in Wilhelmshaven.
Zur Eröffnung des Beratungsangebotes sind gut 20 Leute in die COPS zu Lingen gekommen. Darunter Lingens Fachbereichsleiter für Arbeit und Soziales, Erwin Heinen.
Ich glaube, dass die Sehbehinderung und die Blindheit eine ganz besondere Herausforderung für Menschen darstellt. Ich glaube, für die erblindeten Menschen heißt es, eine ganz neue Struktur im Leben sich aufzubauen. Und dass man das alleine schafft, glaube ich, ist aussichtslos. Deswegen glaube ich, gerade diese Beratungsangebote, die jetzt hier zukünftig angeboten werden für die blinden und auch für die sehbehinderten Menschen, ist das, was das tagtägliche Leben einfach bereichert. Ich finde es total toll. Und wenn ich mir hier so die Hilfsmittel anschaue, dann ist das für mich ein Eindruck, das ist auf einem guten Wege.
Heinen unterstreicht dabei auch den gesellschaftspolitischen Ansatz des Blickpunkt-Auge-Angebotes für Lingen.
Ich glaube, dass eben halt auch die Präsenz, die dieses Thema durch diese Beratungsstelle erfährt in der Lingener Bevölkerung und auch in der Lingener Gesellschaft, dazu beiträgt, dass auch die Stigmatisierung von Behinderung, dass das weggeht. Also es sind Menschen wie Sie und ich, die wir ganz normal leben, sie haben nur ein Handicap. Und ich glaube, dieser Schritt, den muss die Gesellschaft begreifen, das geht nur durch Öffentlichkeitsarbeit und das macht der Dust ja neben der eigentlichen Beratungsstelle auch noch.
Klaus Eckbers ist Behindertenbeauftragter der Stadt Lingen an der Ems. Er meint,
es ist schon sehr wichtig, nicht, dass wir ein zusätzliches Angebot haben in Lingen, und ich war mit Thomas Dust auch ständig in Kontakt diesbezüglich, weil es ist für mich erstmal eine Entlastung und Thomas ist total spezialisiert auf dem Gebiet, nicht, und es ist für die Betroffenen eine sehr große Hilfe.
Hausherrin der COPS ist Petra Hengst. Sie freut sich über das neue Beratungsangebot für Augenpatienten in ihrem Hause.
Ich finde eine Beratung durch einen Peer, so nennt man das ja, wenn jemand selber betroffen ist, sehr, sehr wertvoll für die Menschen, die kommen, weil das auch diesen Selbsthilfegedanken widerspiegelt, weil dort ist halt jemand, der selber betroffen ist und wer kann mich besser verstehen mit meinen Problemen, die im Alltag auftauchen mit der Sehbehinderung oder Blindheit, wenn nicht derjenige, der davon selber betroffen ist.
Thomas Dust hat sich während 2,5 Jahre zum Blickpunkt-Auge-Berater ausbilden lassen, dazu in Halle und Würzburg entsprechende Kursmodule belegt und bildet sich unter anderem während jährlich 2 bis 3 Nachschulungen in Hannover laufend weiter.
Und so bin ich eigentlich immer auf dem Laufenden.
Durch seine Arbeit auch als Leiter zweier Lingener Selbsthilfegruppen kennt er sich bestens rund um Augenprobleme aus. So ist er zuversichtlich, wirklich helfen zu können.
Ich bin gut verknüpft mit Augenärzten, die so eine Beratung zeitlich auch gar nicht hinkriegen. Und die schicken dann ihre Patienten zu mir und sagen, gehen Sie zu Herrn Dust und lassen Sie sich von dem beraten. Der hat seine Schulung gemacht, der weiß, wovon er spricht. So kommen dann auch die Leute zu mir, oder mich kennen ja auch über Jahre schon die Leute, ob das nun beim Optiker ist. Die kennen mich, die wissen, was ich mache. So ist eins miteinander verknüpft. Und so schicke ich Leute zu denen und die schicken Patienten zu mir.
Durch seine Arbeit auch als Leiter zweier Lingener Selbsthilfegruppen kennt er sich bestens rund um Augenprobleme aus. So ist er zuversichtlich, wirklich helfen zu können. Der Vorsitzende des das mit Lingen eine weitere Fahne des Beratungsangebotes Blickpunkt Auge die Landkarte ziert.
Ja, ich finde das also ganz toll, dass wir insgesamt schon mehrere Beratungsstellen für den Bereich Blickpunkt Auge haben. Blickpunkt Auge ist eine ganz wichtige Sache, weil damit holen wir auf jeden Fall mehr Leute ab, die von Augenkrankheiten vielleicht auch in Zukunft erst betroffen sind, weil die mit diesem Wort Blindenverband nicht viel am Hut haben. Also ganz toll und alles Gute für Thomas Dust, der das hier ins Leben gerufen hat.
Glück und Erfolg auf den Weg möchte man wünschen. Nach dem Corona-bedingten Aussetzen der Beratung geht es in Lingen nun wieder los. Thomas Dust nimmt seine Arbeit ab August wieder auf. Zum Wohle aller Ratsuchenden beim Blickpunkt Auge.
Die kostenlosen Beratungen unter der Marke Blickpunkt Auge erhalten Sie bundesweit, also auch in Hamburg, Bremen sowie in Niedersachsen. Dort allein in 17 Städten, unter anderem auch in Lingen. Hier berät Sie Thomas Dust in der Kontakt- und Beratungsstelle COPS, Waldstraße 83 bis 85, an jedem ersten Donnerstag im Monat von 10 bis 12 Uhr. Wer es an dem Termin nicht schafft, kann einen telefonisch vereinbaren bei Thomas Dust. Telefon Lingen 0591 66 0 78. Mehr Infos erhalten Sie auch bei einem der Regionalvereine bei Ihnen vor Ort und beim BVN in Hannover. Die glorreichen Fünf möchte man sie nennen. Drei Herren und zwei Damen haben sich vor guter Jahresfrist aufgemacht, allen Fragen rund um Bildung und Beruf blinder oder sehbehinderter Menschen einen Wegweiser darzustellen. Sie gründeten die Fachgruppe Bildung und Beruf im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Ein erfolgreiches Wochenendseminar haben sie bereits für interessierte Mitglieder durchgeführt. Ein weiteres sollte erst im Sommer, dann im Herbst starten. Doch Corona, das Virus, war dagegen. Nun haben sich die fünf mit ihrem Vorhaben vertagt, doch nicht zurückgezogen. Das Seminar wurde zwar verschoben, doch sonst tut sich einiges. Nina Jasmin Mangelsdorf, eine der zwei Frauen im Vorstand der Gruppe, erzählt mehr in ihrem BVN-Radio.
Frau Mangelsdorf, Sie hatten kurz nach der Gründung schon ein sehr schönes und gut besuchtes Seminar. Das hätten Sie in diesem Jahr auch gerne wieder angeboten. Was hatten Sie denn ursprünglich geplant?
Das Seminar für Work-Life-Balance. Und jetzt ist es uns gelungen, mit allen beteiligten Planern und Veranstaltern einen neuen Termin zu finden. Vom 10. bis 13. Juni 2021. Wir werden es stattfinden lassen, wieder im Relaxa Hotel in Bad Salzdetfurt. Das Seminar startet am Donnerstag und endet mit der Mitgliederversammlung am Sonntagmittag. Das Thema Work-Life-Balance wird sich dann über die Tage verteilen. Gerade wir als blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen haben ja alleine im Beruf schon eine deutliche Mehrbelastung durch die Behinderung als solche und brauchen einen guten Ausgleich in der Freizeit, in der Familie. Und wir lernen in unserem Seminar, wie wir diesen Ausgleich schaffen können.
Wie steht's denn derzeit um die Fachgruppe Bildung und Beruf?
Wir sind in der Zwischenzeit recht kreativ gewesen. Wir haben über Telefonkonferenzen viel miteinander kommuniziert, haben Anfragen bekommen aus den verschiedensten Bereichen und haben schon ein paar Pläne für die Zukunft geschmiedet.
Jetzt sollen, so heißt es ja auch beim BVN, ab Ende Juli wieder mehr Aktivitäten erlaubt sein. Was bedeutet das für Sie als Fachgruppe Bildung und Beruf?
Wir werden uns noch ein bisschen bedeckt halten, aber im Hintergrund doch sehr aktiv sein, weil wir derzeit noch nicht einschätzen können, wie die Veranstaltungslage in diesem Jahr sich entwickeln wird. Aber wir stehen in den Startlöchern.
Wie viele Mitglieder haben Sie denn?
Alle, die dem BVN angehören und in unserer Zielgruppe von Geburt an, ab dem Krippenalter bis ins Rentenalter, sind uns jederzeit herzlich willkommen. Und wenn wir sogar noch außerhalb des BVNs Mitglieder nicht nur für uns, sondern auch für den BVN gewinnen können, dann haben alle Beteiligten gewonnen.
Sie wollen sich ja verstärkt vernetzen. Ein Beispiel ist der jüngst entstandene Kontakt zum Landesbildungszentrum für Blinde in Hannover-Kirchrode.
Beim letzten Seminar, da hat uns Herr Baske als leitender Direktor vom Landesbildungszentrum für Blinde in Hannover besucht und hat dort einen kleinen Vortrag gehalten. Und ich habe dann die Idee entwickelt, dass es doch gut wäre, wenn wir schon Fachgruppe für Bildung und Beruf sind, sich auf den aktuellsten Stand zu bringen, was eine Bildungseinrichtung heutzutage hergeben kann. Ich war selbst am LBZ, vor 20 Jahren bin ich abgegangen und ich würde ganz gerne einfach gucken, ob wir als Gruppe etwas dort tun können und was das LBZ für uns tun kann.
Sie haben ja auch schon spezielle Kontakte zu bestimmten Regionalvereinen im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen geknüpft. Stichwort Fachgruppe B&B Goes Nord.
Wir haben die Idee, dass wir mit Tagesveranstaltungen jeglicher Art mal an die nördlicheren Regionalvereine herantreten und unserer Fachgruppe den Mitgliedern dort näher bringen. Wir hoffen sehr, dass wir durch diese Idee das Netzwerk noch enger stricken können.
Überall hört man und liest man, dank Corona würde das Wort Digitalisierung deutlich größer geschrieben. Gilt das auch für Sie?
Ja, es wird ein Teil der Fachgruppenarbeit sein. auch wenn wir es natürlich begrüßen, die Menschen auch persönlich kennenzulernen. Aber die Idee ist, sich digital in die Zukunft zu entwickeln. Wir überlegen, eine Mailingliste zu eröffnen und wir möchten über Facebook uns digitalisieren und die Eröffnung einer WhatsApp-Gruppe ist auch in Planung.
Wie geht es jetzt für Sie unmittelbar weiter?
Das nächste halbe Jahr wird Schnupperkurs bleiben. Wir werden weiter die Digitalisierung voranbringen und wir hoffen dann, allerspätestens im nächsten Jahr wieder voll durchstarten zu können, ohne großartige Einschränkungen.
Das heißt, wer jetzt Interesse hat, mitzuarbeiten bei der Fachgruppe Bildung und Beruf?
Aktuell uns per E-Mail erreichen, die Geschehnisse bei Facebook abwarten, aber auch, wenn es dringend ist, den Herrn Beckmann, unseren Vorsitzenden, anrufen. Die Nummer ist bekannt gegeben worden.
Dann wollen wir sie eben noch mal nennen. Für Hannover 0511 80 60, zweimal die 0 und die 56. Frau Mangelsdorf, das BVN-Radio, dankt für das Gespräch.
Nina Jasmin Mangelsdorf, eine der zwei Frauen im Vorstand der BVN-Fachgruppe Bildung und Beruf. Mehr Infos gibt es beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen wie auch seinen Regionalvereinen.
Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.de.
Außerdem gibt's alle Infos über die Fachgruppe Bildung und Beruf unter der Mailadresse fg-bub@blindenverband.org. Nichts zu hören und nichts zu sehen, das Schicksal taubblinder Menschen ist schwer vorstellbar. Für die davon Betroffenen ist es jedoch Realität. Umso mehr gilt es, ihnen den Weg durchs Leben zu ermöglichen und sie stets zu fördern. Wege in den Beruf zu ebnen, gehört selbstverständlich auch dazu. Hier nun setzt ein Projekt an, das passgenau und maßgeschneidert für hörsehbehinderte Menschen Angebote erstellen und umsetzen soll. Beteiligt die Nikolauspflege in Stuttgart, das SFZ in Chemnitz sowie das Deutsche Taubblindenwerk in Hannover. Das Projekt ist zunächst auf 5 Jahre angelegt und wird durch die Aktion Mensch gefördert. Melissa Glomp, Abteilungsleiterin Dienste und Projekte beim Deutschen Taubblindenwerk sowie Projektleiterin Wege in den Beruf, hat mit ihrem BVN-Radio gesprochen.
Frau Glomp, aktuell zur Situation taubblinder Menschen. Ihr Weg auf den ersten Arbeitsmarkt, ein Weg mit Steinen und Hürden. Wie sieht denn die Situation aktuell aus?
Ja, wir haben ja hier in Hannover die einzige soziale Reha oder taubblindentechnische Grundausbildung für Menschen mit Hörsehbehinderung und Taubblindheit in Deutschland. Und uns ist hier aufgefallen, dass sehr, sehr viele Menschen, die durchaus dazu in der Lage wären, unserer Meinung nach auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, sehr schnell früh verrentet werden oder aufgrund mangelnder Angebote in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung landen, was nicht immer schlecht sein muss, aber auch nicht immer die optimale Lösung. Und im Moment fehlt es einfach an Angeboten und die Perspektive und die Möglichkeit, überhaupt auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten oder eine Berufsausbildung zu machen oder zum Beispiel auch eine Umschulung.
Jetzt gibt es Wege in den Beruf, ausgerichtet auf berufliche Bildung für Menschen mit Hörsehbehinderung bzw. taubblinde Menschen. Was erhoffen Sie sich?
Wir bauen Angebote innerhalb Deutschlands auf. Wir wollen in Stuttgart, Chemnitz, Hannover und Berlin Bildungsmöglichkeiten aufbauen von einer richtigen Berufsausbildung, wie es Chemnitz zum Beispiel auch schon für Sehbehinderte und Blinde macht. Aber auch modulare Angebote, berufliche Reha, zum Teil vielleicht auch wirklich nur sowas wie eine Brailleschulung oder eine PC-Schulung, wenn die bisherigen Hilfsmittel einfach noch nicht gereicht haben. Viele Menschen, die wir hier auch in unserer sozialen Reha erleben, haben Ascher und bei denen wird irgendwann im Laufe des Lebens das Sehen schlechter und auf einmal funktionieren ihre Hilfsmittel nicht mehr. Und genau für diese Menschen wollen wir auch Umschulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten schaffen, damit sie vielleicht in ihrem alten Beruf bleiben können oder umschulen können und einen anderen ihren Beruf ausüben können und eben nicht früh verrentet werden. Das Usher-Syndrom, da gibt es unterschiedliche Formen von und die Menschen werden meistens mit einer Hörbeeinträchtigung oder gehörlos oder halt schwerhörig geboren und im Laufe des Lebens wird das Sehen schlechter, zum Teil bis zur Erblindung. Das heißt, die sind auf ganz individuelle Hilfsmittel und Kommunikationsmöglichkeiten angewiesen und das verändert sich halt dann, wenn das Sehen schlechter wird. Unser Projekt möchte dafür sorgen, dass diese Menschen nicht früh verrentet werden, sondern die Möglichkeit haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt weiterhin zu arbeiten. Denn diese Beeinträchtigung ist zunächst keine kognitive Beeinträchtigung. Also das heißt nicht, dass die Menschen kognitiv nicht dazu in der Lage wären, einen Beruf auszuüben.
Partner in diesem auf 5 Jahre ausgelegten Modellprojekt Wege in den Beruf sind ja die Nikolauspflege in Stuttgart, das SFZ in Chemnitz und das Taubblindenwerk in Hannover plus eine Doktorandin der Hochschule Heidelberg als wissenschaftliche Begleitung und Berlin ist auch noch dazu gekommen. Gibt es da Beratung, Austausch zum Wohle der hörsehbehinderten Menschen?
Wir haben extra für das Projekt ein Projektteam aufgebaut. Das heißt, Nikolauspflege hat Mitarbeiter eingestellt. Die Nikolauspflege deshalb, weil wir einen Förderantrag bei der Stiftung Aktion Mensch gestellt haben. Und die Leitung kann nur vom Antragsteller gestellt werden. Offiziell hat die Nikolauspflege den Antrag gestellt. Wir sind vollwertige Kooperationspartner, das heißt, jeder bringt auch nochmal einen gewissen Anteil Eigenmittel mit ein und wir haben jetzt extra für das Projekt ein Projektteam aufgestellt und eingestellt, von dem ich die Leitung habe, es noch eine Stellvertretung gibt, eine selbst hörsehbehinderte Mitarbeiterin und die angesprochene zukünftige Doktorandin von der PH Heidelberg. Und so gewährleisten wir, dass der aktuelle wissenschaftliche Stand zur Taubblindenpädagogik mit einbezogen wird im Projekt. Berlin kommt noch dazu, weil Chemnitz einen Außenstandort in Berlin hat. Ich bin als Person hier in Hannover im DTW als Abteilungsleiterin vertreten und im Projekt als Projektleitung. Derzeit reise ich einmal im Monat für 2 Tage nach Stuttgart. Dort treffen wir uns im Projektteam und auch mit der Geschäftsführung in Stuttgart. Dort findet auch die inhaltliche Arbeit statt. Ansonsten findet die für mich hier von Hannover aus statt. Die 2 Kolleginnen in Stuttgart haben ein Büro und meine Stellvertretung macht das überwiegend im Homeoffice. Wir treffen uns einmal im Quartal mit der Steuerungsgruppe. Das sind die Geschäftsführer der Kooperationspartner. Dort werden die Ergebnisse nochmal besprochen und auch strategisch nochmal geplant. Was ist wichtig? Was müssen wir berücksichtigen? Wie läuft es finanziell? Ist ja auch nicht ganz unerheblich. Und es gibt einen Projektbeirat mit Betroffenen und Experten. Der wird sich alle 1/2 Jahre treffen. Dort werden wir auch die aktuellen Ergebnisse präsentieren. Und da gewährleisten wir dann dadurch, dass Betroffene im Projektbeirat sitzen, dass wir auch die Bedürfnisse der Betroffenen wirklich mit einbeziehen können und nicht an den Bedürfnissen vorbeiplanen.
Das Ziel des Projektes ist ja passgenaue Angebote im Sinne der Förderung hörsehbehinderter Menschen anzubieten. Nehmen wir vielleicht mal eine junge Frau, einen jungen Mann oder jemand, der Usher-Syndrom hat und vielleicht 40 Jahre alt ist. Wie können Sie diesen Menschen mit diesem Modellprojekt helfen? Was bieten Sie konkret an?
Also ein Teil im Projekt wird auf jeden Fall sein, dass wir mit der Agentur für Arbeit verhandeln, gegebenenfalls auch mit der Rentenversicherung, sodass unser Ziel eindeutig ist, dass die hörsehbehinderten und taubblinden Menschen ein Anrecht auf dieses Angebot haben und einen Antrag bei der Agentur für Arbeit oder bei der Rentenversicherung stellen können. Das heißt, dieser junge Mann ist jetzt so ein bisschen die Frage, was ist seine Ausgangssituation? Ist er derzeit auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig? Ist er in einer WFBM? Steht eine Frühverrentung aus? Wie ist gerade seine aktuelle Situation? Was hat er für Vorkenntnisse? Und wo sind da jetzt die Lücken? Unser Ziel ist es, dass er dann einen Antrag stellen kann auf zum Beispiel eine Umschulung oder eine Weiterbildung oder auch zum Beispiel eine PC-Schulung, eine Breitschule, je nachdem, wie seine Ausgangslage ist und was er benötigt und er das dann vollständig finanziert bekommt von der Agentur für Arbeit oder von der Rentenversicherung. Und dass er so dann die Umschulung an einen der Standorte bekommen kann und dann, wenn alles klappt, auf dem ersten Arbeitsmarkt weiter tätig sein kann. Im Falle des 40-Jährigen würde das bedeuten, dass er nicht früh verrentet würde, sondern dass er auf dem ersten Arbeitsmarkt weiter tätig sein kann und die Maßnahme voll finanziert bekommt.
Sie verstehen sich als Wegweiser, als Vernetzungsinstanz, nehmen die Leute an die Hand und versuchen sie zu begleiten über diese Angebote hin wieder in den ersten Arbeitsmarkt.
Diese 5 Jahre sind erstmal dafür da, dass wir diese Angebote entwickeln. Es müssen Curricula geschrieben werden, Konzepte erstellt werden, mit den Kostenträgern verhandelt werden und die Mitarbeiter natürlich geschult werden. Nach diesen 5 Jahren wollen wir die Angebote auch an diesen 4 Standorten wirklich anbieten. Auch wir als Kooperationspartner, alle 3 Kooperationspartner haben vor, Maßnahmen dann für hörsehbehinderte und taubblinde Menschen anzubieten. Aber diese 5 Jahre sind erstmal darauf ausgelegt, diese Angebote überhaupt zu entwickeln. Deswegen auch die PH Heidelberg, dass wir wirklich wissenschaftlich das auf gute Beine stellen und wissenschaftlich fundierte Fördermaßnahmen, pädagogische Maßnahmen dort stattfinden können, die räumlich vernünftig ausgestattet werden, technisch ausgestattet werden und ganz wichtig am Ende nachhaltig dann wirklich über die Agentur für Arbeit und über die Rentenversicherung refinanziert.
Das bedeutet, dass zum Beispiel die ersten Möglichkeiten, einen aktiven Schritt hin zum ersten Arbeitsmarkt zu machen, für die höher sehbehinderten Menschen ab 5 Jahren möglich ist. Da sind sie auch schon vorher aktiv fördernd tätig.
Also wir gehen tatsächlich davon aus, dass es die 5 Jahre braucht, um die Angebote zu entwickeln. Wir planen aber auch, Testläufe vorher zu starten. Das heißt, vereinzelt werden Menschen mit Hörsehbehinderung und Hauptblindheit die Möglichkeit haben, unsere Angebote zu testen, sodass wir auch gucken können, wo fehlt es noch, was ist noch nicht so richtig bedarfsgerecht. Das heißt, einzelne Personen werden auch innerhalb der 5 Jahre die Möglichkeit haben, eine Maßnahme durchzuführen. Die langfristige Refinanzierung wird wahrscheinlich, also so, dass die Personen wirklich einen Antrag stellen können bei der Rentenversicherung oder bei der Agentur für Arbeit, wahrscheinlich erst in 5 Jahren möglich sein.
Melissa Glomp, Abteilungsleiterin Dienste und Projekte beim Deutschen Taubblindenwerk sowie Projektleiterin Wege in den Beruf. Bis zum Ende des Projekts am 31. Mai 2025 sollen berufliche Bildungsangebote für Menschen mit Taubblindheit, Hörsehbehinderung geschaffen werden und eine dauerhafte Finanzierung seitens der Kostenträger erreicht werden. Mehr Infos erhalten Sie auch beim Deutschen Taubblindenwerk in Hannover. Albert Schweitzer Hof 27 in 30559 Hannover. Per Telefon 0511 51 008 66 17 oder im Internet unter www.taubblindenwerk.de. Elektroingenieur ist ein sehr respektabler Beruf und klingt schon irgendwie nach Zukunft. Auch Roland Konefka-Zimpel hat in diesem Beruf gearbeitet, bis ihn ein Augenleiden nahezu die komplette Sehkraft verlieren ließ. Nicht aufgeben hieß es da für ihn. Er kämpfte sich zurück ins Leben, ließ sich zum systemischen Therapeuten ausbilden. Mit seiner Frau, einer Psychologin, sowie 2 Pflegekindern im Alter von 18 und 14 Jahren lebt er in Braunschweig. Wir wollten von ihm wissen, wie er die Corona-Pandemie und die allfälligen Lockerungen seither erlebt hat.
Herr Konefka-Zimpel, wie ist es denn ganz persönlich für Sie in Braunschweig gelaufen?
Nee, also das Thema Masken war natürlich sehr störend und ist es auch nach wie vor für mich, obwohl ich die eigentlich auch nicht tragen muss. Ich bin ja auch gleichzeitig noch Brillenträger, aber ich habe noch eine Restsehkraft. Aber das behindert natürlich, mein Sehfeld natürlich sehr stark, die Maske im unteren Bereich. Das heißt, ich habe dann Probleme, weil die Maske so weit hochgeht, wenn ich dann die Treppen rauf und runter gehe, nach unten zu schauen. Und das Zweite natürlich, dass die Brille dann immer sehr schnell beschlägt.
Die Frage des Isoliertseins in der Zeit des Lockdowns, wie war das für Sie?
Also dadurch, dass ich stark in unsere Familie mit eingebunden bin, in der Betreuung der Kinder, war das natürlich familiär ein Problem mit der Isolation der Kinder. Dazu muss ich sagen, dass die Anfangszeit mit der Totalisolation eigentlich noch eher leichter ging. Die Probleme traten dann eigentlich erst auf, als wir teilweise mit den Schulen und Hausaufgaben anfangen mussten, uns darauf einzustellen. War das dann eine sehr große Belastung für uns zwar und speziell auch für mich, weil ich natürlich aufgrund meiner eingeschränkten Sehkraft natürlich große Probleme hatte, mit meinen Kindern eben die Hausaufgaben zu erledigen.
Sie haben 2 Pflegekinder. Wie war denn da der Alltag in der Zeit des Lockdowns und wie ist der Alltag nun?
Der 18-Jährige ist geistig behindert und hat eine schwere weitere Erkrankung noch, gehört also somit zur Risikogruppe. Und aus dem Grund war auch die Isolation am Anfang sehr wichtig. Die Probleme fingen dann an, als es dann mit der Teilbeschulung dann losging, mit den unterschiedlichen Schulzeiten beider Kinder, was der geistig behinderte Junge dann natürlich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, warum der eine jetzt zu Hause noch bleiben kann und er zum Beispiel jetzt zur Schule gehen muss. Und am nächsten Tag musste er zu Hause bleiben und sein Bruder musste zur Schule gehen. Und natürlich gab es die Probleme mit den Hausaufgaben, die zu Hause zu erledigen waren, die dann auch für mich als Sehbehinderter natürlich zu großen Problemen führten. Wir haben noch das Glück gehabt, dass wir seitens der Schule recht gut unterstützt wurden. Die Lehrkräfte haben uns die Lernzettel sogar vorbeigebracht. Und bei dem jüngeren der beiden Söhne konnte ich das über iSurf die Hausaufgaben mit abwickeln, das heißt über einen Rechner. Das ging auch ganz gut. Ich kenne das aus dem Bekanntenkreis, wo also die Unterstützung bei weitem nicht so gut war, wo dann also verlangt wurde, dass die Eltern gefälligst den Lernstoff selber in der Schule persönlich abholen, obwohl die betreffende Person ja schließlich nun mal auch blind ist und das zu auch großen Kontroversen untereinander geführt hat mit den Lehrkräften.
Nun ist natürlich gerade bei Kindern mit einer Behinderung die Schulpflicht, sie sind auch der Aspekt Schulassistenz wichtig. Was ist denn dazu zu sagen?
Also der ältere Junge, der wird auch dementsprechend auch von einer Schulassistenz betreut. Die haben wir dann also erst in den letzten Wochen in Anspruch genommen, aufgrund, dass er halt zur Risikogruppe gehört und so ein bisschen Angst gehabt. Aber nachher sehr froh, dass wir das dann doch in Anspruch genommen haben, weil das die Situation erheblich vereinfachte. Weil er natürlich mit dem Schulassistenten das Thema Schule besser in Verbindung bringen konnte, als wenn ich mit ihm lernen muss. Und bei dem Jüngeren, dem 14-Jährigen, der ist sehr intelligent und denke das relativ selbstständig.
Nun haben wir ja gehört, es ist schon für die Menschen ganz ohne Behinderung nicht ganz einfach gewesen in der Zeit des Lockdowns. Einkaufen, Besorgung in der Stadt mit Langstock, mit Führhund, Wegekennzeichen, Abstand halten. Was können Sie dazu erzählen?
Wir haben auch am Anfang das große Problem gehabt, dass wir eben halt aufgrund der Risikogruppe, zu der nun mal unsere Kinder gehören, auch selber versucht haben, uns so gut wie möglich zu isolieren nach außen hin und haben das versucht, online uns dann mit Essen zu versorgen, was leider überhaupt nicht funktioniert hat, weil die Geschäfte nicht mal auch nur geantwortet haben in Braunschweig auf unsere Online-Anfragen und Liefertermine auch nicht geben konnten, weil sie total überlaufen waren. Wir haben daraufhin dann vorsichtig, wir Erwachsenen, eingekauft und haben uns natürlich dann entsprechend anschließend hinterher dann desinfiziert und den Kontakt dann auch sehr vorsichtig dann zu den Kindern wieder aufgenommen, um sie nicht anzustecken. Ich kenne das Thema von anderen Bekannten mit dem Einkaufswagen und einem Langstock. Wenn man einen Einkaufswagen hat, kann man nicht den Langstock führen. Das Gleiche trifft zu mit einem blinden Führhund. Da gab es dann also auch große Probleme. Des Weiteren wurde mir berichtet von zum Teil sehr unfreundlichem Personal. Da musste man manchmal dann auch sehr resolut auftreten und auf seine Rechte bestehen.
Speziell diese Plexiglas-Abdeckungen, zum Beispiel an der Kasse.
Das ist natürlich für Leute, die jetzt nur vollblind sind, noch viel krasser, weil natürlich in der Regel dann irgendwo nur rechts oder links so ein kleiner Spalt oder unterhalb der Plexiglasscheibe die Möglichkeit war, um das Geld halt auch zu hinterlegen. Und auch ich selber hatte dann große Probleme, das zu finden. Und das ergab dann manchmal auch sehr komische Situationen für einen.
Braunschweig ist ja eine Stadt mit einem ausgebauten öffentlichen Nahverkehrssystem. Wie sieht's denn derzeit aus für Sie?
Auch ich kann die Busnummer nicht mehr erkennen. Normalerweise, wenn man vorne einsteigt, dann fragt man den Busfahrer, ist das die Linie so und so viel? Und das ging jetzt natürlich nicht mehr dadurch, dass man jetzt nur noch hinten einsteigen darf. Des Weiteren gab es das Problem, manchmal auch die hintere Tür zu finden. Und noch viel wichtiger, während vorne der Busfahrer ja automatisch die Tür öffnet, muss man hinten oft dann noch ein Knöpfchen finden, was man betätigen muss, damit die hintere Tür aufgeht. Und das ist dann schon manchmal sehr problematisch gewesen.
In Braunschweig, so habe ich ja gehört, war die Anbindung der Blinden oder Sehbehinderten durch den Regionalverein Südostniedersachsen im BVN zum Beispiel über WhatsApp-Gruppen oder Technikreise oder ähnliches recht gut. Ihre Erfahrung?
Wir haben da sehr regen Kommunikation miteinander gepflegt. Und es gab ja auch so Corona-Info, auch über den Blindenverein, wo dann auch gesagt wurde, wo kann man denn Masken bestellen, wie kann man sich gegenseitig helfen und unterstützen, wo kann man sich was liefern lassen. Das wurde da äußerst gut auch organisiert.
Bleiben wir mal beim Guten. Was nehmen Sie denn mit aus den letzten Monaten an Erfahrungen?
Wir würden das nächste Mal, wenn wir so eine Situation haben, auf jeden Fall nochmal eine Unterstützung seitens der Schulassistenten viel eher in Anspruch nehmen, weil das eine große Entlastung war. Ich denke, wir sind daran gereift. Wir mussten ja auch familiär enger zusammenrücken. Des Weiteren hat man auch natürlich gewisse Vorteile, zum Beispiel, dass man oft als Sehbehinderter große Probleme hat, sich gegenseitig die Hand zu geben. Das ist ja jetzt nun weggefallen und das hat uns dann davon befreit, dass man also verzweifelt immer nach der Hand des Gesprächspartners angeln muss.
Haben Sie persönlich nochmal nachgefragt, wegen der Digitalisierung einen Schub in Richtung Zukunft erfahren können?
An der Schule des 14-Jährigen lief das ziemlich gut. Die haben auch Wert darauf gelegt, dass die Kinder in erster Linie selber das miteinander mit den Lehrern auch abwickeln und mit möglichst wenig Unterstützung seitens der Eltern, was diese elektronische Kommunikation betraf. Bei meinem größeren Sohn in der Sonderschule war das persönliche Engagement der Lehrer sehr gefragt, die das auch dann vertreten haben. Aber die waren natürlich im Bereich der Digitalisierung nicht so weit. Wobei das lag nicht an den Lehrern, sondern natürlich an den Schülern, die zum Teil gar nicht die Möglichkeiten zu Hause hatten und auch nicht dementsprechende Geräte, um das auch zu ermöglichen.
Mehr Infos zur Arbeit des Regionalvereins Südost-Niedersachsen in Braunschweig erfahren Sie beim Regionalverein Südost-Niedersachsen. Donaustraße 46 in Braunschweig via Telefon 0531 32 48 68 und Mail rv-südostnds@blindenverband.org. Ich wiederhole noch einmal rv-suedostnds@blindenverband.org. Im Speckgürtel der Hansestadt in der Metropolregion Hamburg. Dort liegt Winsen an der Luhe, knapp 50 Kilometer südöstlich der großartigen Hansestadt. Irgendwie ist man dort aber auch kleinstädtisch bis ländlich, bodenständig, nicht überspönig. Und dann kam Corona. Vieles ging den Bach runter und nun bekrabbelt es sich langsam wieder. Das weiß man auch beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Der Vorsitzende der örtlichen Kreisgruppe im BVN-Regionalverein Nordost-Niedersachsen ist Hermann Wiebe. Er sprach mit ihrem BVN-Radio.
Herr Wiebe, die Zeit der Pandemie, die ist ja manchen doch ein bisschen an die Seele gegangen. Langsam lockert sich alles etwas mehr. Wie gut sind Sie persönlich gelaunt?
Als das Ganze losging, haben wir ja alle gedacht, na gut, das wird eine Woche oder vielleicht auch 14 Tage in Anspruch nehmen und danach läuft das schon wieder. Ist dann doch ein bisschen anders gekommen. Es kamen dann auch Anrufe bei mir an, ich mache ja auch Beratung, dass die Leute gefragt haben, wann ist das Ganze denn wieder zu Ende? Und wenn man dann keine schlüssige Antwort geben kann, ist das schon sehr unbefriedigend für beide Seiten. Inzwischen ist es so, dass sich die meisten, mit denen ich Kontakt habe, und bei mir selbst ist es auch so, dass man sich doch auf die Situation eingestellt hat und auch festgestellt hat, dass das Ganze wohl auch noch ein bisschen andauern wird. Wie tröstet man sich? Wir halten Abstand, gehen vernünftig damit um und dann wird es schon funktionieren. Die treffen das, was wir immer so geschätzt haben, das nahe Zusammensein, das ist eben im Moment leider nicht möglich. Einzige Verbindung ist das Telefon, das klappt aber gut. Die Mitglieder, die Not haben oder Not verspüren, die melden sich. Gibt auch viele, von denen hört man fast gar nichts. Sie gehen da in Familienverband eingebunden gut mit um, haben andere Abwechslungen. Eine ganz große Hilfe, muss ich feststellen, bei allen Mitgliedern sind im Moment die Hörbüchereien. Die werden das sicherlich auch merken, dass sie mehr Ausleihe haben als sonst. Das ist schon guter Trost. Naja, und alles, was durchs Fernsehen kommt und so, ist nicht jeden Tag das, was wir hören wollen. Muss man sich vielleicht auch nicht jeden Tag anhören. Und ansonsten wollen wir so vernünftig wie möglich mit dieser ganzen Geschichte umgehen.
Man hört da ja gerade mit Bezug auf ältere Herrschaften, die blind sind oder stark Sehbehinderung haben, einiges wie Isolation, Depression, Traurigkeit, der Bezug fehlt zu anderen Leuten. Die Angebote der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe mussten zurückgefahren werden. Was hat Sie und die Mitglieder der Kreisgruppe oben in Winsen denn wohl so am meisten belastet?
Also am meisten belastet, glaube ich, nach wie vor das Problem, dass es immer Mitglieder gibt, die nicht nur eine bestimmte Furcht an den Tag legen, sondern die wirklich Angst haben, auch Angst haben, sich zu infizieren, nicht in öffentliche Verkehrsmittel einsteigen mögen, den Bus, Zug, alles, was sonst zur Verfügung stand, wird gemieden. Dieses bei der Begrüßung sich mal so ein bisschen in den Arm nehmen oder sich mal beim Arm anfassen oder so, das fehlt extrem. Ist sicherlich nicht nur ein Problem von Blinden und Sehbehinderten, sondern allgemein auch ein Problem des Alters, dass doch viele sehr, sehr einsam und alleine leben. Aber die Nähe, die fehlt. Das Gespräch am Telefon kann einiges oder ich sag mal offene Wunden ein bisschen heilen, dass man wieder eine andere Sichtweise bekommt und merkt, dass es auch einem eigentlich ganz gut liegt, solange man gesundheitlich gut dran ist, ist das Ganze nicht das Problem. Es wird auch vieles vielleicht in der Presse zu sehr ins Negative gerührt. Nicht alles, was im Moment nicht funktioniert, hängt unbedingt mit der Pandemie zusammen, sondern es ist einfach der Umgang untereinander. Und wenn man sich selbst dann mal den Mut nimmt und bei jemandem stört, und sei es durch ein Telefonat, viele zögern einfach viel zu lange, sich mal zuzumuten, wie ich das immer nenne. Und das muss man den Mitgliedern vermitteln, sich selber auch. Ich habe ja auch Momente, wo ich zu Hause sitze und sage, so schön ist es heute nicht. Aber wenn man dann ein Gespräch mit jemandem geführt hat, den man vielleicht auch gut kennt, oder auch mit jemandem völlig neuem, mit dem man lange keinen Kontakt hatte, das kann einen schon über vieles sehr gut hinweghelfen.
Nun hören wir ja, gerade am Anfang wurden diese Schlagworte häufig fallen gelassen. Schub für die Digitalisierung, auch ja, was für eine Entschleunigung, haben manche Leute gesagt. Das ist gerade für viele ältere Leute und in ihrer Kreisgruppe in Winsen sind ja auch viele Leute älter, eben oft nicht so gegeben. Deren Leben rast nicht und Digitalisierung hilft ihnen oft nicht weiter. Einfach wegen des technischen Zuganges vielleicht auch. Wie haben Sie es geschafft, in der Kreisgruppe den Leuten Trost zu geben, Gemeinschaft zu leben?
Ja, wir haben uns zum Beispiel untereinander auch ausgetauscht. Viele Mitglieder, die gerne und oft in Begleitung ins Theater gegangen sind oder sich Musik angehört haben, schöne Orchestermusik oder nach Timmendorf gefahren sind, sich da auch ein bisschen Unterhaltung abgeholt haben. Das war ja alles zum absoluten Stillstand gekommen. Und das hat es den Leuten auch schwer gemacht, dass man sogar keine Alternative mehr wusste. Es hieß einfach, ja, bleib zu Hause. Aber das Gespräch miteinander, der Hinweis auf vielleicht auch gute Sendungen im Fernsehen, die auch oft überraschend kamen, die standen auch in keiner Programmzeitung. Da kam dann schon mal Übertragung aus Leipzig, aus dem Gewandhaus. Das interessiert die Leute. Man muss vielleicht gar nicht überall selber hinzufahren, um dabei sein zu dürfen. Es ist so eine bestimmte Entschleunigung, wie sie es nannten, auch Ruhe eingekehrt. Es ist nicht mehr so viel Hektik. Man muss nicht überall unbedingt hin, um Abwechslung zu haben, sondern vieles kann man sich auch ins Haus holen und es trotzdem genießen, auch gemeinsam genießen, wenn man vielleicht den nächsten Tag drüber spricht. Wie hat es dir gefallen? Das hatte man inzwischen vergessen oder viele hatten es vergessen.
Haben Sie denn mehr miteinander telefoniert, zum Beispiel Telefonketten aufgebaut? Ich sage mal, vielleicht so moderne Dinge wie Messenger-Dienste über ein Smartphone zu nutzen, ist ja auch nicht immer jedermanns Sache und jeder Fraus Sache. Aber die klassischen Methoden der Kommunikation, ist das mehr geworden? Inwieweit?
Ich glaube, es ist einfach, sich dem anderen zumuten, auch wenn man meint, man stört jetzt vielleicht gerade, dann trotzdem anzurufen, wenn einem gerade danach ist. Sehr oft hat sich herausgestellt, dass der andere schon lange gewartet hat, dass er angerufen wird. Und es haben sich kleine Gruppen gefunden. Es ist gar nicht so eine groß verzweigte, es sind manchmal nur 3-4 Leute, die aber im regelmäßigen Kontakt stehen und auch gemerkt haben, dass ihnen das gut tut. Einfach auch, dass irgendjemand da ist, der einmal am Tag sich meldet und sagt, hallo, wie geht es dir? Ne? Auch wenn es nicht so gut ist, ist egal, aber man hatte diesen Kontakt. Das ist sehr wichtig und das ist auch mehr geworden, dass man sich wieder umeinander kümmert und auch mal daran denkt, dass man ja nicht der Einzige ist, der mit einem Problem zu Hause sitzt, sondern dass viele andere auch warten, dass mal jemand zuhört oder auch persönliche Austausche sind Sachen ins Gespräch gekommen. Da wird in der Gruppe nicht drüber gesprochen. Ich möchte es fast halb anonym nennen am Telefon. Da ging das dann plötzlich. Und man durfte auch dem Gegenüber mal die eigene Situation schildern. Ich möchte sagen, insgesamt mit einem sehr positiven Ergebnis. Die Leute haben nämlich mehr Vertrauen zueinander. Also für das Gruppengefüge ist das bestimmt ein großer Vorteil gewesen, diese Aktion. Wir haben noch keine Treffen wieder gehabt. Aber ich bin selber schon sehr gespannt darauf, wie diese Gruppendynamik sich gut entwickelt hat.
Dann fragen wir doch mal direkt nach, wie geht es denn jetzt aktuell weiter? Ich denke mal, mit Ende Juli werden doch die ersten Treffen wieder möglich sein und Beratungsangebote, die gab es ja schon mit Anmeldung und Sicherheitsabstand sowie Masken auf jeden Fall.
Ja, Beratungsangebote, es ist so wie immer gelaufen. Ich werde angerufen, die Leute haben Fragen, haben Probleme. Soweit möglich haben wir uns im öffentlichen Raum, in Cafés oder so mit entsprechendem Tischabstand getroffen, haben da die Gespräche durchgeführt. Ganz persönliche Sachen haben wir auch zum Beispiel im Stadtpark gemacht, wo nicht so viel Treiben war. Da gibt es immer Möglichkeiten, sich zu treffen. Auch in Zeiten, wo man Abstand halten soll oder beide mit Maske rumgelaufen sind. Das geht alles. Man muss ja auch so ein bisschen raushören, ist es wirklich aktuell jetzt sehr wichtig oder ist es nur eine allgemeine Beratung über irgendein Hilfsmittel? Da ließ sich das meiste einfach am Telefon klären oder durch Vermittlung an Stellen, die sich mit dieser Sache gut auskannten. Das ist oft die große Hilfe gewesen. Denn das, was Sie angesprochen haben, die digitalen Medien und so, die sind in der Altersgruppe nicht mehr weit verbreitet. Es sind einige wenige, die das ein bisschen nutzen können. Aber es reicht zum Beispiel nicht mehr, eine Telefonnummer vom Hilfsmitteldienst in etc. rauszufinden. Da muss man dann schon mal helfend einschreiten, aber das geht. Also.
Genau, und wie geht es jetzt weiter? Worauf freuen Sie sich? Was wird demnächst wieder möglich sein?
ja, diese Vorschläge, dass die Gruppentreffen wieder möglich sind, scheitert im Moment daran. Durch diese Abstandsregelung ist es sehr schwer, entsprechende Räumlichkeiten zu finden. Für mich als Gruppenleiter ist das große Problem, wenn man eine funktionierende Gruppe hat, die sich immer mit 20 Leuten trifft, kann ich ja theoretisch auch 3x8 oder sowas draus machen. Aber das ist gar nicht der Wunsch der Leute. Die möchten ja miteinander wieder kommunizieren können, nicht unbedingt nur mit mir. Und da müssen wir einfach noch eine Weile abwarten. Wir sind jetzt dabei am Überlegen, ob wir vielleicht einfach mal eine Gartenveranstaltung machen im Freien, wo man sich treffen kann. Denn in den uns auch von der Stadt freundlicherweise zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten, da dürfen wir uns maximal, wenn man die Abstandregeln einhält, mit 3, maximal 4 Personen gleichzeitig bewegen. Das ist keine Lösung. Das hat auch nichts mehr mit Gruppentreffen zu tun.
Das heißt also, Sie setzen jetzt auf Treffen in Gottes schöner Natur draußen. Nun ist es passenderweise im Sommer gut möglich.
Ja, glücklicherweise eben.
Sie haben ja in Winsen einen starken Bezug auch nach Hamburg. Normalerweise mit dem Zug 35 Minuten vom Bahnhof Winsen, einem sehr schönen Bahnhof übrigens, nach Hamburg. Das ist ja heutzutage eigentlich auch mit Maske ganz gut möglich. Wird das von den Menschen in Ihrer Kreisgruppe denn auch genutzt?
Kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Es wird zu medizinischen Zwecken genutzt, wenn mal jemand ins UKE muss oder zum Facharzt in Hamburg. Aber privat kenne ich persönlich niemanden, der das macht. Ist aber auch keine große Einschränkung, weil es auch in Zeiten ohne Pandemie wenig genutzt wird von den Älteren. Wenn, dann mit Begleitpersonen oder auch, dass wir mal in einer kleinen Gruppe gefahren sind. Aber da ist der Bedarf nicht so groß. Und das kulturelle Angebot, das ist abends so spät, dass man einfach auch von dem wunderschönen Bahnhof in Winsen nach 10 Uhr nicht mehr wegkommt. Ja, die meisten hält es einfach davon ab, überhaupt etwas zu unternehmen.
Bleiben wir bei der Hoffnung. Vielleicht eine Hoffnung für die nächsten Monate. Was wünschen Sie sich als Mitglied im BVN, vielleicht auch vom Verband, dass man Sie noch ein bisschen besser unterstützt? Gibt es da irgendwas?
Also ich glaube, die Unterstützung, wir sollten uns ein bisschen an den Gaststätten orientieren. Es ist jetzt zum Beispiel die Freigabe wieder für Buffetform, wie auch immer. Man sollte meiner persönlichen Meinung nach erkennen, dass die Pandemie hier im Moment nicht stark grassiert, ähnlich wie in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Und dass man da einfach auf die Vernunft des Einzelnen setzt. Die, die ängstlich sind, tragen die Maske und die Vernünftigen halten Abstand. Und beides zusammen, glaube ich, ergibt ein gutes Gemisch, sodass man auch keine große Angst haben muss, sich da gegenseitig anzustecken. Und wenn heute jemand Erkältungssymptome hat, dann bleibt er vernünftigerweise zu Hause und kommt gar nicht. Also mehr kann ich da auch an Ratschlägen oder an Vorstellungen gar nicht weitergeben. So wollen wir damit umgehen und das dann vernünftig auf den Weg bringen.
Das BVN-Radio dankt Ihnen für das Gespräch, Herr Wiebe.
Den Vorsitzenden der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe in Winsen, Hermann Wiebe, erreichen Sie unter Telefon 04171 66 86 67. Mehr Infos zur Arbeit des Regionalvereins Nordost-Niedersachsen in Lüneburg erfahren Sie beim Regionalverein Nordost-Niedersachsen, Hügelstraße 1 in Lüneburg, Telefon 04131 26 59 15 oder via Mail rv-nordostniedersachsen@blindenverband.org.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.